Es freut mich sehr, in Ihrer Mitte heute Morgen sein zu dürfen. Ich bin ja schon am Freitagabend hier gewesen. Und ich denke, es war ein sehr guter Abend, auch wenn das Thema nicht ein einfaches Thema gewesen ist. Das Thema, über das ich heute die Predigt halten werde, lautet wie folgt: Jesus führt in die Freiheit vom Gesetz. Es ist immer bezeichnend, wenn ein Prediger auf die Kanzel tritt. Ich werde dann immer sehr schnell hellhörig, was er zuallererst sagt. Denn das gibt der ganzen Predigt eine gewisse Richtung. Zwei Prediger in meinem Leben haben mir hier gewisse Wegweisungen gegeben. Einer, Dr. Ward Barrett. Er stand immer hinter der Kanzel und hat gesagt, das allererste, was er gesagt hat: Wir kommen hier nicht zusammen, um uns unterhalten zu lassen. Wir kommen hier im Gottesdienst zusammen, um Gott zu verherrlichen. Das war immer das allererste, was er gesagt hat, und dann hat er angefangen zu predigen. Ein zweiter Prediger, Bruno Herm, ehemaliger Missionsdirektor bei der Deutschen Missionsgemeinschaft, wo ich gearbeitet habe, er begann seine Predigten immer mit diesem Gebet: Herr, öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkündigen. In diesem Sinne möchte ich den Predigttext vorlesen. Ich habe ihn aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Vers 4 entnommen. Römerbrief, Kapitel 7, Vers 4. Mithin seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden. Und zwar durch das Getötetwerden des Leibes Christi. Um hinfort einem anderen, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist, als Eigentum anzugehören. Damit wir nunmehr für Gott Frucht bringen. Religion kann etwas Großartiges sein. Sie kann den menschlichen Geist mit den höchsten Werten erfüllen und dem Leben einen reichen Inhalt verleihen. Religion kann aber auch primitivste, geradezu unmenschliche Formen annehmen und das Leben zur Hölle machen. Zwischen dem niedrigsten und den höchsten Erscheinungsformen der Religion liegt eine Fülle von Spielarten religiösen Lebens. Die Menschheitsgeschichte aller Zeiten und Völker ist davon durchzogen. Religion lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Dennoch ist allen Religionen eins gemeinsam: Sie möchten Bindeglied zwischen Mensch und Gott sein. Sie sind getragen von dem Bewusstsein, dass der Mensch von sich aus keinen Weg zu Gott findet und doch die Gemeinschaft mit Gott nicht entbehren kann. Obwohl man nur in undeutlicher Weise das Bewusstsein von einer übermenschlichen Welt hat, entspringt Religion diesem Grundmotiv, den Menschen Gemeinschaft mit jener übermenschlichen Welt zu bereiten. Religion braucht dazu in verschiedenen Formen und Abstufungen heilige Handlungen, heilige Orte, geweihte Priester, heilige Formeln, einen heiligen Kultus, heilige Anschauungen, heilige Bücher. Obwohl die Religion oft sehr starke Anforderungen an den Menschen stellt, bedeutet sie dennoch für ihn eine große Entlastung. Die letzte Verantwortung vor Gott ist ihm abgenommen. Wenn er die religiösen, kultischen und sittlichen Normen seiner Religion erfüllt, ist sein Verhältnis zu der göttlichen Welt sichergestellt. Die Religion garantiert dem Menschen die Beziehung zu Gott. Wie sonst im Leben Versicherungen abgeschlossen werden, so ist die Religion der Abschluss einer Versicherung im Blick auf das Verhältnis zu Gott. Die Religion steht für alles gerade, was der bei ihr versicherte Mensch Gott gegenüber nicht leisten kann. Das bindet den Menschen aufs Stärkste an seine Religion. Denn ohne sie müsste er in beständiger Sorge und Angst um seine Gemeinschaft mit Gott sein. Wenn die Zugehörigkeit zu einer Religion auch Belastungen und Opfer in sich schließen kann, so nimmt der Mensch dies alles auf sich, weil er durch die Religion an der schwersten Stelle seines Lebens entlastet wird. Eben dort, wo es um die Beziehung zu Gott geht. Dem Menschen steht im Grunde nichts zur Verfügung, was er in die Waagschale legen könnte, um mit Gott in Verbindung zu treten. Deshalb ist er meist zu jedem Opfer und zu jedem noch so schweren Weg bereit, den seine Religion von ihm fordert. Alle noch so großen Opfer lohnen sich, weil die Religion versichert, dass der Mensch, der ihr angehört, dadurch ein wirkliches Verhältnis zu Gott bekommt. Darum liebt der Mensch seine Religion. Darum hängt er ihr an. Darum empfindet er seiner Religion gegenüber eine große Dankbarkeit. Darum nimmt er es auf sich, dass er an seine Religion fest gebunden ist. Dafür wird er von einer eigenen Verantwortung vor Gott befreit. Alles, was im Verhältnis zu Gott notwendig ist, ordnet seine Religion für ihn durch geweihte Menschen, heilige Gesetze, Handlungen und Orte. So gehört es zum Wesen aller Religion, stellvertretend für den Menschen die Beziehung zu Gott zu ordnen und zu garantieren. Mit diesem Anspruch treten alle Religionen auf. Von dort her stammt ihre Macht über die Menschen. Die gesamte Existenz und das Dasein und die Daseinsberechtigung der Religion aber wird in Frage gestellt, wenn irgendwo ein Weg auftaucht, der es dem Menschen ermöglicht, direkt ohne Zwischeninstanz mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wenn das möglich ist, dass ein Mensch direkt zu Gott kommen kann und ohne jegliche Vermittlung mit Gott reden kann, dann stürzt die Religion in eine tödliche Krise. Für den Menschen, der bisher der Religion gehörig war, ist es eine Krise zum Leben. Für die Religion selbst eine Krise zum Tod. Warum sollte ich noch geweihten Priestern, heiligen Handlungen und Orte in Anspruch nehmen, wenn ich einen ganz unmittelbaren, direkten Zugang zu Gott habe und ohne Vermittlung von irgendeiner Seite direkt mit ihm sprechen kann? Das wäre im Blick auf alle Religionen eine revolutionäre Entdeckung und Umwälzung. Damit stürzt alle Religion ein. Nicht nur die primitivsten Formen der Religion, sondern auch die Höchstformen religiösen Lebens sind dann überholt und radikal überflüssig geworden. Die Vorbereitung der Sendung Jesu. Im zweiten Jahrtausend vor Christus beginnt ein neues Kapitel der Geschichte zwischen Gott und Mensch. Gottes Reden mit Abraham und Mose waren Ansatzpunkte für diese neue Geschichte. Wer inmitten der Christenheit aufgewachsen ist und von Kindheit an von Gott weiß. Das, der kann sich kaum vorstellen, welche eine Dunkelheit damals über der Völkerwelt lag. Die gesamte Menschheit war ahnungslos über den lebendigen Gott. Es war ein unerhörtes Geschehen, dass Gott zu einem Mann wie Abraham unmittelbar sprach und sich ihm zu erkennen gab. Es war ein noch tieferer Eingriff, als Gott sich Mose offenbarte und durch ihn dem Volk Israel eine grundlegende Erkenntnis über Gott gab. Etwas ganz Neues trat in die Menschheitsgeschichte ein. Gott nahm sich wieder unmittelbar der Menschheit an. Es war Gottes souveränes Recht, diesen neuen Anfang nach seinem originalen Plan zu gestalten. Es ist sein Geheimnis, warum er gerade dieses kleine Volk Israel, das erst im Werden begriffen war und noch nichts bedeutete, zum Träger dieses neuen Anfangs machen wollte. In einer Geschichte von mehr als einem Jahrtausend hat Gott diesen Anfang Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Er hielt es offenbar für unmöglich, alles auf einmal zu offenbaren, was er den Menschen zu sagen hatte. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer es für uns Menschen ist, eine echte Beziehung zu Gott zu gewinnen. Darum verstehen wir die Sorgfalt und die Geduld, die Gott darauf verwandte, um an einer Stelle der Welt Schritt für Schritt eine zunehmende Klarheit über das Verhältnis von Gott und Mensch zu geben. Gott gab Israel Klarheit über sein Wesen, über seine Forderungen an uns, über gottesdienstliche Formen, durch die die Grundbegriffe des Verhältnisses von Gott und Mensch geprägt werden sollten. Alles war Vorbereitung, noch nicht die Wirklichkeit selbst. Die Stiftshütte, der Tempel, die Opfer, die heiligen Handlungen, die geweihten Priester, die Gebote Gottes für das menschliche Zusammenleben. Alles sollte ein neues anbahnen und vorbereiten. Es war noch nicht die Würdigkeit, die Gott uns zugedacht hatte, sondern erst der Schatten von dem, was kommen sollte. Das lesen wir in Kolosser 2, Vers 16. Trotzdem war es etwas Gewaltiges und Einmaliges. Eine ähnliche Klarheit über Gott gab es in der ganzen Welt nicht. Jeder wusste nun um den lebendigen Gott. Man wusste um seine Heiligkeit. Sie kam in den 10 Geboten zum Ausdruck. Sie wurde durch alles, was in der Stiftshütte und im Tempel geschah, eindeutig gemacht. Jedes Opfer sprach von der Heiligkeit Gottes und unserer Schuld vor ihm. Man wusste, dass man selbst keinen Weg zu Gott hatte. Die Priester und besonders der Hohepriester musste für die Menschen handeln und sie mit Gott versöhnen. Die Opfer waren der Ausdruck davon. Dies prägte sich tief ein. Nirgends in der ganzen Welt wusste man so um die Heiligkeit Gottes und um die Schuld des Menschen vor Gott wie in Israel. Da musste Jesus Christus in Israel und in die Menschheit treten, weil nirgends sein Kommen so vorbereitet war wie dort. Das Gesetz Gottes und das gesamte religiöse Leben Israels waren die Vorbereitung für das Kommen Jesu, die Wegweisung und die Prophetie auf den, der die wirkliche Versöhnung mit Gott und den wirklichen Halbweg zu Gott bringen sollte. Die Bedeutung der Sendung Jesu. Als Jesus Christus gekommen war, hatte der Wegweiser seinen Dienst beendet. Das Gottesgesetz hatte seinen großen Auftrag erfüllt. Als Jesus kam und am Kreuz sprach, es ist vollbracht, war Wirklichkeit geworden, was durch das Gottesgesetz in Israel vorbereitet war. Vollends, als Jesus, als der lebendige Herr, zu Rechten Gottes erhöht wurde, waren all die religiösen Zwischeninstanzen des alttestamentlichen Kultus überholt. Jetzt war der da, auf den der Kultus des alten Bundes, das Volk Israel und die ganze Menschheit vorbereiten wollte. Durch Jesus und sein Opfer am Kreuz war nun die gesamte Schar der Auserwählten aller Zeiten wirklich mit Gott versöhnt. Er war in seiner Person der echte hohe Priester. Einen Tempel und einen menschlichen Priester brauchte man jetzt nicht mehr aufzusuchen. Jetzt konnte man direkt zu Jesus gehen und in ihm volle Versöhnung und volle Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus selbst war der Weg zu Gott. Und Jesus war überall gegenwärtig. Wo ein Mensch sich nach ihm sehnte und ihn suchte, dort ließ Jesus sich von ihm finden. Von jedem Punkt der Welt konnte man unmittelbar mit diesem großen Ritter Jesus sprechen. Er erfüllte den Auftrag Gottes und ließ alles Wirklichkeit werden, wovon der alttestamentliche Kultus prophetisch gesprochen hatte. Wer aber mit Christus in Gemeinschaft trat, stand damit in Gemeinschaft mit dem Heiligen, lebendigen Gott als sein Kind. Das war eine frohe Botschaft. Ungezählte kamen mit Freuden zu Jesus. Tausende aus Israel und anderen Völkern waren für das unverdiente Vorrecht dankbar, die Welt der Religion hinter sich lassen zu dürfen, um unmittelbar zu Jesus, den großen Gesandten Gottes, zu gehen. Die Herausforderung des Kommens Jesu. Diese Botschaft aber, die unzählige froh und dankbar gemacht hat, erschreckte nicht wenige von den Treuesten Israels. Ein frommer Jude musste darüber erschrecken, dass das, was ihm als das Leben erschien, das Gesetz Mose, mit keinem Wort im Blick auf die Gemeinschaft mit Gott und den Neuanfang des Lebens erwähnt wurde. Es konnte gar nicht ausbleiben, dass er gegen die Botschaft von Jesus kritisch wurde und zu ihr Nein sagte. Sie erschien ihm gefährlich und umstürzerisch. Für den strenggläubigen Juden war das Gesetz mit seinen kultischen und ethischen Geboten die Grundlage ihres Daseins und ihres Verhältnisses zu Gott. Wenn dieses Gottesgesetz außer Kraft gesetzt wurde, verloren sie jedes Fundament. Die ganze Welt, in der sie gelebt hatten, käme dadurch zum Einsturz. Wenn Jesus in seiner Person tatsächlich den unmittelbaren Zugang zu Gott war, dann besaß die Religion der Väter keine Bedeutung mehr. Es schien ihnen unfassbar, dass etwas, was Gott selbst gegeben hatte, überholt sein sollte. Wir können verstehen, dass viele Israeliten von tiefem Entsetzen erfasst wurden, als diese neue Botschaft immer weitere Kreise zog. Paulus war in ihren Augen einer der gefährlichsten Männer. Sie waren völlig davon überzeugt, dass er ihrem Volk die endgültige Katastrophe bringen würde. War es doch offensichtlich, dass in all seinen Ausführungen er mit keinem Wort das Gottesgesetz als aufbauendem Faktor des Christentums erwähnte. Mit fanatischem Eifer schien er darauf bedacht zu sein, die Grundlage der jüdischen Religion zu zerstören. Von Gesetz sprach er nur in diesem Sinne, dass dadurch die Sünde bloßgestellt und verstärkt worden wäre. Aber nirgends war eine Andeutung, dass das mosaische Gesetz das Verhältnis zu Gott begründen und aufbauen könnte. Bis Kapitel 6 des Römerbriefes sprach Paulus eindrücklich von Jesus als der einzigen Rettung. Nicht nur unsere Vergangenheit sei nun durch den Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen völlig geordnet, auch unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Das Gesetz habe einzig eine zeitlich begrenzte pädagogische Funktion, um die Sünde in ihrer ganzen Gestalt sichtbar werden zu lassen. Kapitel 5, Vers 20. Ein solcher Satz muss in den Ohren eines frommen Juden unheimlich klingen. Er war wie ein Schlag gegen alles, was ihm bisher heilig und groß gewesen war. Noch unheimlicher muss ihm Römer 6, Vers 14 erscheinen. Sünde wird euch nicht zurückerobern, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Gerade das Gegenteil war ihm bisher richtig erschienen. Das Gesetz Gottes war in seinen Augen der einzige Damm gegen die Sünde. Sollte dies nun alles nicht mehr stimmen, dann gab es nirgends mehr einen festen Halt. Eine ungeheure Flut von Zuchtlosigkeit und Unsittlichkeit würde sie alle verschlingen. Das Wohlgefallen Gottes konnte nicht mehr auf dem auserwählten Volk Israel ruhen. Das bedeutete die endgültige Katastrophe. Dann war alles verloren, worum die Väter gerungen, gekämpft und gelitten hatten. Die neue Botschaft löste die gesamte jüdische Religion auf. Das Leben eines jeden Juden, wie auch das Leben des ganzen Volkes, musste zugrunde gehen. Unerhört klang es, wenn Paulus aussprach, dass die Sünde die Gläubigen deshalb nicht zurückerobern würde, weil das Gesetz Gottes aus ihrem Leben ausgeschaltet sei und sie nun unter der Gnade stünden. Damit stürzte er das ganze bisher Gedenken eines Juden um. Diese Botschaft bedeutete eine Revolution, die die Religion Israels und die Religionen aller Menschen überhaupt aus den Angeln hob und das Leben und das Verhältnis zu Gott in unfassbarer Weise auf Gnade gründete. Das Ergebnis der Sendung Jesu. Es war für Paulus ein tiefer Kummer, dass ihn seine eigenen Volksgenossen nicht verstanden, sondern geradezu hassten. Auch wenn vielen von ihnen der Blick für das Evangelium versperrt blieb, scheute der Apostel keine Mühe und Gefahr, um den Juden im Besonderen, aber auch den Heiden, die wirkliche Bedeutung der Botschaft von Jesus in der freien Gnade zu erschließen. Paulus beabsichtigte, nach Rom zu reisen und die neue Botschaft in die westliche Hälfte der damaligen Welt zu bringen. Sein Weg sollte von Rom nach Spanien führen. In Rom bestand schon seit Jahren eine Gemeinde Jesu. Paulus hoffte, dass sich diese Gemeinde hinter ihn stellen würde, wenn sein Missionsweg weiter nach Westen ginge. Er selbst war noch nie in Rom gewesen. Die Gemeinde kannte ihn nicht von Angesicht. Darum schrieb er ihnen einen ausführlichen Brief, um mit den Jüngern Jesu in Rom in engere Gemeinschaft zu treten. Er wusste, dass ein großer Teil der Gemeinde aus Israel stammte. Im sechsten Kapitel des Römerbriefes kämpft er darum, das Missverständnis zu beseitigen, dass der Abschaffung des Gesetzes dem Menschen ein Freibrief für alle Sünde gegeben sei. Für ihn war Gnade kein theoretischer Begriff, denn sie war leibhaftig und persönlich geworden in Jesus selbst. Wie sollte da der Gedanke auftauchen können, dass Gnade eine Ermächtigung zum Sündigen sei? Wenn Gnade nur ein Wort, nur ein Begriff, nur eine Idee sei, dann kann aus ihr ein Freibrief für Sünde gemacht werden. Wenn aber Jesus selbst als der lebendige Herr die Verkörperung der Gnade ist, dann ist dies unmöglich. Er spricht unmittelbar in unser Leben hinein und lässt uns nichts durchgehen, was in seinen Augen Sünde ist. So umfassend kann das mosaische Gesetz in unser Leben und in seine immer neuen Situationen nicht hineinreden, wie es Jesus als der lebendige Herr vermag. Er ist das umfassende Gottesgesetz, welches das ganze Leben umspannt. Er ist der schärfste Gegner all dessen, was Sünde heißt. Wenn wir Jesus verkündigen, verkündigen wir den, in dem die Gnade verkörpert ist. Es gibt keine Gnade losgelöst von ihm. Jesus und die Gnade bilden eine lebendige Einheit. Man kann deshalb nicht über Gnade sprechen, ohne dabei den Namen Jesu in den Mund zu nehmen. Die Gnade aber, die in Jesus zu uns kommt, spricht nicht nur Befehle, Gebote und Sätze aus, die wir doch nicht erfüllen könnten, sondern sie nimmt ein lebendiges Werk in uns in Angriff, in deren Leben Jesu getreten ist. Darum konnte Paulus in Römer 5, Vers 21 sagen, dass die Gnade durch Jesus eine lebendige Herrschaft in unserem Leben entfaltet, mit der Zielsetzung auf ein Leben, das nie wieder abbricht, sondern wirklich Bestand hat. Um den an Jesus gläubig gewordenen Juden ein gutes Gewissen und innere Freiheit zu geben, schreibt Paulus diese eindringlichen Worte eingangs des 7. Kapitels des Römerbriefes. Mit ihm seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden. Und zwar durch das Getötetwerden des Leibes Christi, um hinfort einem anderen, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist, als Eigentum anzugehören, damit wir nun für Gott Frucht bringen. Die gläubigen Juden sollten die väterliche Religion und das Gottesgesetz aus ihrem neuen Leben mit Jesus Christus ausschalten. Paulus unterwies sie, im Verhältnis zu Gott und ihr ganzes Leben allein auf Jesus und seine freie, totale Gnade zu gründen. So war alles im Römerbrief bisher auf Jesus, den lebendigen Herrn, auf seine Tat am Kreuz, auf die Lebensmacht seiner Gnade gestellt. Das Evangelium lud jeden ein, zu Jesus zu kommen und sich ihm und seiner Gnade zu öffnen. Damit war das Leben gewonnen. Damit war die Gemeinschaft mit Gott geschenkt. Damit stand dem Sünder im Frieden mit dem heiligen Gott. Damit begann in ihm etwas ganz Neues, aufgebaut und gestaltet durch die lebendige Macht der Gnade. Wie damals erhebt sich auch heute noch eine kritische Haltung gegenüber Jesus und der Macht seiner Gnade. Man verwirft die freimachende Botschaft des Evangeliums in unserer Zeit genauso leichtfertig wie zur Zeit der Urgemeinde. neben dem Atheismus jetzt eine Weltmacht geworden ist und sich durch alle Erdteile zieht, stehen die vielen Religionen, auch die christlich verbrämten Sekten, die nicht bereit sind, die Hoffnungslosigkeit ihrer gesamten religiösen und ethischen Bemühungen einzugestehen. Sie möchten Leben gestalten. Sie möchten Brücke zu Gott sein. Der religiöse Mensch will nicht seinen Bankrott vor Gott anmelden. Er möchte nicht zugeben, dass er auch die feinsten Formen der Religion in Abgrund nie überbrücken könnten, der uns Menschen von einem heiligen Gott trennt. Auch dort nicht, wo aus der Unmittelbarkeit des Lebens mit Christus christliche Religion wurde. Die Begegnung mit Jesus ist aber der Brennpunkt aller christlichen Religion. Nicht mehr die heiligen Handlungen, heiligen Orte, geweihten Priester und alles, was sonst noch zum gesetzestreuen religiösen Leben dazugehört. An die Stelle der Religion tritt wieder ein schlichtes, aber ganz großes, unmittelbares Leben mit Jesus selbst. Zu diesem Leben der Freiheit vom Gesetz, der Freiheit von aller Religion, auch aller christlichen Religion, zu diesem Leben der Freiheit, das sich einzig auf Gnade gründet, Gnade, die in uns in Jesus Christus persönlich begegnet ist, zu diesem Leben der Freiheit vom Gesetz lade ich Sie ein. Amen.